Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jeremy, que le devolvió al malagueño, arriba la pelota, se puede llevar Luis Figo, el esférico está arriba, Raúl también, Sabio chuta, gol. Figo, golazo, golazo del portugués Luis Figo. No puede empezar mejor la segunda parte.
Attitude in the second half, and that's a great ball for Figo from Beckham.
He takes it beautifully in his stride, Luis Figo. Away he goes, 3-1. Beckham the instigator, Figo the taker. The arrogance of Los Galacticos.
Se va a tocar ahora para Zidane, muy cortito, Zidane sin espacio, devuelve a Makelele, Makelele, Raúl solo, la deja pasar, atención al disparo, Figo, gol. Gol, 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 gol del Madrid, que revienta el partido con el tanto de Luis Figo.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 194, das war gerade Musik in unser aller Ohren.
Also Gold, 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 Gold. Das finde ich immer, das klingt so affig jedes Mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, Hans, du hast ja auch viel Fußball kommentiert. Mario, du hast zuletzt auch viel Tennis kommentiert. Einmal in die Richtung, gerade beim Tennis wäre es natürlich total affig. Aber überleg mal, was los wäre, wenn jemand irgendwie in Deutschland die ganze Zeit Tor, 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 Tor schreien würde. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass so spanischsprachige Kommentatoren, dass sie immer wie im Radio kommentieren. Also immer sagen, wo der Ball ist, wo der Spieler ist.
Beim Doppelfehler mache ich das häufig so.
Beim Doppel, 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 Doppel.
Ja, es wäre schön, wenn es so bleibt, dass es in Deutschland nicht irgendwann mal Gestalt annimmt.
Etwas weniger Schreihals.
Ich glaube, dann würden auch die DAZN-Kommentatorenkabinen, die haben dafür auch gar nicht den Platz. Da brauchst du schon auch ein bisschen Raum, ne?
Ja, ja. Ich freue mich sehr auf diese Folge heute, 194 ist es, weil ich diesen Spieler damals total toll fand, aber haben wir eben gerade im Vorgespräch schon kurz eruiert, ich gar nicht mehr so richtig alles auf dem Schirm habe. Ich habe ein Tor von dem Mann noch vor Augen, das dafür sehr präsent, aber sonst ist ganz viel weg, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, Hans, du hast es vorbereitet, Luis Figo.
Ja, ich stelle mal die Frage zu Beginn an euch beide, warum haben wir den denn hier auch noch gar nicht so oft angerissen?
Also, wir
ist
haben
ja nicht so, dass wir auch immer gefordert hätten, da müssen wir dringend mal eine Legende.
Ja, wir haben natürlich schon viele Legendenfolgen gemacht, aber das Problem war, dass er halt nur mit Legenden und Nebenlegenden gespielt hat, die vielleicht noch ein kleines bisschen größer waren als er, zumindest in der Außendarstellung, weil wir haben schon über Zidane gesprochen und wir werden natürlich über das Real Madrid Mittelfeld und überhaupt die Galacticos sprechen, da mit Ronaldo und Beckham, und über dem Ronaldo haben wir auch schon, Beckham auch, also Zidane auch, eigentlich fehlt nur noch er. Irgendwann kommen wir dann bei Guti und bei Fernando Hierro an und bei Castillo.
Sonst,
ja, ja, genau, über Carlos haben wir schon gesprochen mit seinem Freistoß.
Stimmt.
Also, ja, er ist das letzte Puzzlestück, das noch gefehlt hat, und warum wir jetzt über ihn sprechen, ist natürlich klar. Eigentlich sind wir jetzt 2 Wochen zu spät dran, aber so genau nehmen wir es nicht, weil die berühmte Schweinskopfnummer in Barcelona war am 23. November. Wir sind jetzt ja so Anfang, Mitte Dezember unterwegs, deswegen gilt noch vor vielen Jahren schon, 2002 ist das gewesen, und deswegen haben wir gesagt, komm, jetzt ist die Zeit gekommen.
Es ist witzig, dass diese großartige Karriere, wir reden hier von 20 Jahren, und auch die heute aufzudröseln mit euch zu Hause gemeinsam, wird wirklich eine Herausforderung, weil sie auch sehr facettenreich war, diese Karriere, aber dass sie mit einem Schweinskopf verbunden wird, ja. Unter anderem wird dem Ganzen schon fast gar nicht gerecht.
Ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe.
Und trotzdem ist dieser Schweinskopf für mich auch so eine krasse Symbolik, weil jeder sieht den Sportler, den Ausnahmedribbler und unfassbaren Abschluss Mittelfeldspieler Luis Figo. Nur er hat eben auch wirklich in seiner Karriere, da sind wir wieder bei der berühmten Nachholspielfalltür, auch so ein paar Dinge gemacht, die gerade in Barcelona bis heute ihm auch nicht verziehen worden sind. Das werden wir heute alles ein bisschen anreißen, auch da mal in die Tiefe gehen. Oft ist es so, das wird euch vielleicht auch so gehen, dass man sich mal bei Wikipedia so einen ersten Eindruck verschafft vom Spieler, von seinem Werk. Und ich finde, der Wikipedia-Eintrag von Luis Figo ist relativ dünne. So.
Ich habe nicht, ich habe, ist das so?
Ja, also zum Beispiel die Affäre.
Hat deine Recherche erschwert, oder willst du da was
sagen? Entsprechend habe ich nur 5 Minuten gebraucht. Ja,
ja. Die Folge ist kurz heute, ja.
Von wegen erschwert.
Nur das fand ich irgendwie ganz interessant, so als ersten Aha-Effekt, dass, also ist ja auch der deutsche Wikipedia-Eintrag gewesen, nur ich hätte da jetzt erwartet, dass zumindest auch die ganze Wechselposse von Barca zu Real Madrid, das ist ja das, worüber wir heute auch vor allem sprechen werden, dass es ein bisschen mehr aufgedröselt wird.
Ist das aber vielleicht, ich meine, Mario hat es gerade ganz schön begründet, ich hätte es vielleicht irgendwie anders probiert, aber das ist ja viel treffender, dass er ja bei seinen Vereinen, vor allem eben bei Real, wo er vielleicht seine größte, vereinstechnisch zumindest, seine größte Zeit hatte, wo er nur neben Legenden gespielt hat und deswegen nur einer von vielen war. Und in der Nationalmannschaft, da werden wir ja Hans später auch noch zukommen, gab es einfach eine Nummer 7 nach ihm, die nicht nur fußballerisch, sondern vor allem auch neben dem Platz alles überstrahlt hat und dementsprechend auch Figo überstrahlt hat. Ich weiß zum Beispiel, dass ich damals, als ich 2004 auf Studienfahrt in Rom war, da waren diese fliegenden Händler überall, die auch diese vielleicht nicht ganz echten Fußballtrikots verkauft haben, und ich wollte ein Portugal-Trikot haben und die Nummer 7, Luis Figo, war ausverkauft. Es gab nur noch die Nummer 17. Da stand dann hinten drauf C. Ronaldo. Und da ich gesagt, ja, na gut, dann nehme ich halt den. Aber Figo war ausverkauft und damals war alles noch absolut auf Figo irgendwie fokussiert. Und jetzt mittlerweile, wenn du auch in unserem Alter Leute fragst, portugiesischer Offensivspieler, sagt dir wahrscheinlich fast jeder Cristiano Ronaldo.
Ja, klar. Danach kommt dann schon schnell Figo und dann kommt irgendwann Eusebio, den wir natürlich auch schon häufiger erwähnt haben, aber Figo ist für mich zumindest, vielleicht geht es euch ja anders, ein bisschen der vergessene Superstar, über den muss man schon ein bisschen länger nachdenken, dass man darauf kommt, dann wie gut der eigentlich war, und du wirst es ja nachher alles noch erzählen, durch den Wechsel von einem zum anderen großen Verein und Erzrivalen noch dazu, und das war ja wirklich viel Geld damals, und ja, den Schweinskopf finde ich super Geschichte. Ich habe gerade schon gesagt, das war sensationell, nicht, dass wir Zuschriften kriegen, ich meinte natürlich nicht die Idee, dass man einen Schweinekopf auf ihn wirft, sondern das Foto, das daraus entstanden ist, das
Brolig,
auf dem Rasen, wobei aufgrund eines Spielerwechsels da so ein Tierkopf liegt, das ist einfach hanebüchen.
Und die Frage, wie hat man den reingebracht?
Wobei ich will gar nicht wissen, wie viele, sagen wir, Wurst- oder Wurfgeschosse auch schon in der Allianz Arena geflogen sind.
Wurstgeschosse, ja.
Ist auch geil. Wenn ich jetzt irgendwie eine Leberkäs-Semmel nehme oder sowas, die lässt sich auch schnell werfen zur Eckfahne.
Ja, ganz gut sogar.
Also, Luis Figo, einer der besten Spieler seiner Generation, das steht für sich, ist 1972 in Almada in Portugal geboren und hat sich, wie viele seiner Generation, vor allem durch Futsal seine späteren Tricks angeeignet. Ich überlege gerade, wer war das denn noch mit Futsal? Das war Ronaldinho, glaube ich.
Ronaldinho,
oder?
Ja,
genau.
Ja.
Aber erstaunlich, also nicht, dass Figo jetzt schon irgendwie 100 wäre oder so, aber dass es früher Futsal schon gab. Wie lange gibt es denn diese Sportart schon?
Du bringst aber gerade ein total wichtiges Thema, was ich am Anfang mit euch auch einmal kurz, das ist eher eine Beobachtung, teilen wollte. Und vielleicht seht ihr es ähnlich. Du hast gesagt, er ist keine 100 Jahre alt. Ich finde
stimmt
nur,
nicht, oder?
Dass Luis Figo mit den ersten Bildern, die es so von ihm gibt, als junger Profi im Gesicht so aussieht, wie eigentlich dann auch später mit 34, 35.
Stimmt.
Der sah immer schon alt aus. Und jetzt trete ich ihm sehr nah.
Nee, weil der sieht heute immer noch so aus.
Ja.
Aber er sah immer schon so alt aus.
Als er aussieht.
Ja, aber ja, stimmt.
Er ist gleich geblieben.
Also die Haare haben sich
selber überholt. Immer 38, ne?
Die Haare haben sich natürlich irgendwann mal geändert, die sind ein bisschen länger geworden. Und wenn du dir aber die Nase anschaust, die Mimik, auch die Gesichtszüge, also auch wie die Wangen einfallen, das ist wirklich 1:1 Figo, wie er mit 17 Jahren schon herumgelaufen ist. Ist mein Eindruck. Vielleicht sagt jetzt auch jeder zu Hause, der spinnt, kauft dem Brillen oder was auch immer. Aber es ist, ich finde, es ist auffällig. Also mit 12 Jahren wurde er in die Jugendakademie von Sporting aufgenommen. Sporting, einfach die große Talentschmiede in Portugal, eine von vielen, aber
Sporting und Benfica, die nehmen sich da nichts, ne?
Da haben wir natürlich auch eine Parallele zu Cristiano Ronaldo, der ja auch bei Sporting seine ersten großen Schritte gemacht hat, die er dann später von Alex Ferguson auch nochmal beigebracht bekommen hat. Nach richtig großen
Schritten. Seine ganz großen Schritte, ja.
Seine Entwicklung verlief rasant. Mit 17 feierte er sein Profidebüt. Das ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, wenn Spieler mit 17 schon bei den Profis Einsätze bekommen, aber damals war es natürlich etwas sehr Großes, vor allem für Portugal. Denn Figo hat natürlich dann auch seine krasse Entwicklung in der Nationalmannschaft zum Besten gegeben, hat dann mit der U17 1987 den EM-Titel gewonnen und zwei Jahre später führte er die goldene Generation, das werden wir heute glaube ich noch sehr oft hören.
Das Unwort der Folge.
Zum U20-Weltmeistertitel, die goldene Generation sagt man auch über die Belgier, sagt man eigentlich über jede Fußballnation, die irgendwann mal einen Jahrgang hatte, so wie damals die Portugiesen.
Also ich habe das damals, muss ich zugeben, auch wenn man das mittlerweile vielleicht über so inflationär benutzt, aber ich habe es damals wirklich zum ersten Mal bei Portugal gehört. Da waren dann ja wirklich so Leute wie Vitor Bahia im Tor, der irgendwie im Verein, fand ich den nie so gut, aber in der Nationalmannschaft eben. Und dann gab es noch im Mittelfeld Rui Costa und Fernando Couto gab es noch und es gab... ja, Nuno Gomes im Sturm, also das waren schon wirklich richtig geile Spieler und dann noch dieses tolle dunkelrote Trikot.
Figo hatte natürlich die große Fußballwelt vor sich und es war klar, dass er nicht lange in Lissabon, also bei Sporting, bleiben könnte. Mit dem Alter von 22 Jahren ging es dann ins Ausland, hat aber dann zum Abschluss nochmal schön den Pokal gewonnen mit Sporting. Und jetzt kommt die erste Kuriosität in der Karriere von Luís Figo. Wenn wir über Figo sprechen und über seine Wechselaktivitäten, dann müssen wir auch über seinen Berater sprechen, über Josi Weiger. Das war damals ein ziemlich gerissener, junger Typ. Es gibt die wunderschöne, wirklich, ich kann sie allen empfehlen, spätestens nach der Folge müsste sie alle gucken, Netflix-Doku empfehlen, die Affäre um Luís Figo, der Wechsel, der die Fußballwelt veränderte. Und sie ist handwerklich ganz toll gemacht. Für mich wirklich eine der besten Fußballdokus, die ich in den letzten Jahren sehen durfte. Und der Fokus liegt volle Kanne auf diesem Wechselskandal von damals Barcelona zu Real Madrid. Darauf gehen wir gleich näher ein. Um aber die Person und das gesamte, sagen wir, Konstrukt Luís Figo zu verstehen, mit seinem Berater eben auch, mit Weiger, muss man eben auch den ersten Wechsel ins Ausland thematisieren, denn da waren zwei Vereine in der Verlosung. Figo wollte in die stärkste Liga der Welt, das war 95 die Serie A. Er wollte unbedingt nach Italien. Und Parma, seinerzeit noch eines der Top-Teams in Italien.
Oh, eine geile Mannschaft damals, ne?
Buffon.
Buffon unter anderem, ja.
War interessiert.
Oh, geil, das hätte voll reingepasst.
Am großen portugiesischen Hoffnungsträger. Aber auch das große Juventus wollte Figo. Das Problem, Figo vom damaligen Berater eben, von Josi Weiger, betreut, unterschrieb bei beiden Teams.
Auf Nummer sicher.
Zunächst bei Juve, dann bei Parma. Er hat auch im Nachgang mehrfach betont.
Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich auch.
Dass es bei Juventus lediglich ein Vorvertrag sei. Und nur sein Kontrakt mit Parma, der ihn ab der Saison 95-96 für 3 Jahre an den Club gebunden hätte, gültig sei. Wir kennen das ja. Vorverträge, hier ein bisschen Handgeld und Verbindlichkeit.
Wir kennen das,
ist, ja. Also wir kennen das ja auch aus anderen. Ja,
Alfredo Di Stefano hatten wir mal die Folge, ne? Auch mit Real und Barca. Sebastian Kehl.
Der hat sogar für verschiedene Nationalmannschaften gespielt.
Stimmt, Alfredo Di Stefano. Sebastian Kehl hat ja auch erst bei den Bayern den Vorvertrag und hat dann wieder, zack, Handgeld zurücküberwiesen. Ja, krass, das war mir bei Figo nicht bewusst und ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich bin vor allem gespannt, was weitergeht, weil, wenn ich mich nicht täusche und so, aber da kommst du jetzt eh gleich drauf.
Ja.
Also Juve hat sich natürlich in seiner Ehre total verletzt gefühlt und hat entsprechend gesagt, Leute, das geht so nicht, denn der hat ja bei uns auch mal hier mit, wahrscheinlich mit Figo irgendwie unterschrieben. Und hat natürlich darauf gepocht, dass er entsprechend zur alten Dame wechselt. Es kam also zu einem Transferstreit zwischen beiden Vereinen und irgendwann hat sich dann der Fußballverband, also der italienische Fußballverband eingeschaltet und gesagt, Leute, wir haben mit zwei unterzeichnete Verträge, das geht so nicht und haben entsprechend Figo mit einer Sperre von 2 Jahren für die Serie A belegt.
Krass.
Das heißt,
das wusste ich auch nicht, aber deswegen habe ich gerade angesetzt und meinte, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil, wenn ich mich nicht täusche, hat er ja in Italien bei keinem der beiden Vereine jemals gespielt.
Genau. Und entsprechend war das natürlich für Figo, der mit 22 Jahren der große heiße Scheiß in Portugal war und im europäischen Fußball unfassbar umworben, war das natürlich ein absoluter Karrierekiller, wenn du jetzt 2 Jahre lang, weil entweder du oder dein Berater zu dämlich oder zu gerissen ist oder zu geldgierig oder was auch immer.
Oder alles auf einmal.
wenn du damit deine Karriere jetzt pausierst und sie damit im Zweifel sogar aufs Spiel setzt.
Die Sperre war aber nur für Italien.
Nur für Italien.
Ja.
Es gibt ja immer einen lachenden Dritten. Mhm. Und entsprechend hat dann der FC Barcelona gesagt, ach, den Figo, den finden wir auch gut.
Ach, den? Ach, wenn ihr das... Ist ja verrückt.
So, und die haben auf einmal dann auch großes Interesse gezeigt. Und es gibt wirklich, also guckt euch die Doku wirklich an. Ich muss das heute mehrfach sagen. Es gibt dann Bilder aus einem Privatchat mit Figo und Weiger, seinem Berater, wie sie dann schön mit Champagner oder Shampoos anstoßen und nach Barcelona chatten. Und du denkst dir, ja, das war ja alles ganz sauber, ne? So ein Transfer, der sich
hat ja gut
angedeutet
geklappt.
Hat, so, aber jetzt ist das ja auch verdient und jetzt kommt der nächste große Karriereschritt im Ausland. Nur, dass du zwei Vereine hinter dir einfach komplett verprellt hast, das kommt in diesen Bildern überhaupt nicht zum Ausdruck. Also von Demut ist zumindest in den Bildern nicht zu spüren.
Und die beiden Italiener sind Jahre später oder gar nicht so viel später, wenn man es auf das große Ganze bezieht, auch irgendwann im Nirgendwo gelandet. Also Parma ist doch wirklich komplett pleite gegangen, oder? Die waren doch dann mal weiß Gott wo. Juve ist um einiges später, aber ist dann auch mal weit runter durch den Wettskandal.
Ja.
Und er hat,
vor allem ist das ja auch bitter für die anderen Italiener.
Da kann er natürlich
Vereine.
Jetzt nichts für und so. Ist klar, ich wollte damit nur sagen, wenn der eventuell wirklich bei Parma gelandet wäre,
ja, wer weiß.
Was weiß ich, was das, vielleicht wäre dann der Buffon auch nicht weg, vielleicht hätten die dann Meisterschaften gewonnen. Und keine Ahnung, es führt viel zu weit, aber...
Aber ist witzig, ja, ja.
Gerade die beiden Italiener...
Also juristisch gesprochen wurde die Vereinbarung mit Juve aufgelöst und Parma verlieh Figo zunächst für ein Jahr an Barcelona.
Aha.
Es gibt dann so eine schöne Aussage, es ist alles entschieden, ich bin Spieler von Barcelona, hat dann Figo gesagt, das war im April 95 und die Katalanen haben dann sehr schnell gesehen, dass Figo überzeugt hat und haben ihn dann entsprechend für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro umgerechnet fest verpflichtet. Und das Witzige ist, die Ablöse ging noch nicht mal an Parma, sondern an Sporting.
Ja, es ist vor allem, ey, ganz ehrlich, 1995 hast du gerade gesagt.
Ja.
Was ja verrückt ist, da waren wir alle schon irgendwie im besten, nicht im besten Fußballeralter, aber im besten Fußball-Guck-Alter, sag ich mal. Also da kriegt man schon was mit. Aber dadurch, dass es kein Internet gab und es auch noch nicht so war, dass man im Fernsehen jeden zweiten Tag die italienische oder portugiesische Liga gucken konnte.
Hattest du nicht die Gazzetta dello Sport abonniert in Hameln oder
aber
sonst wo?
Aber überleg mal, das ist ja ein Riesenskandal.
Von Bielsa, ne? Genau.
Das ist ja ein Riesenskandal und ich habe nichts davon mitbekommen. Obwohl ich ein riesen Fußballfan war, aber damals war natürlich dadurch, wie gesagt, kein Internet und auch im Fernsehen war es doch eher eindimensional, sag ich mal. Dass man da, dass, ich hätte es gewusst, wenn es in der Bundesliga gewesen wäre, aber alles darüber hinaus weg.
Ich glaube, jetzt kommen wahrscheinlich ein paar, die uns schreiben werden, wie könnt ihr nur, natürlich war das damals.
Aber so. Nicht, wenn du 86er-Jahrgang
eben,
bist.
Nee, oder genau, ich bin 87er-Jahrgang, ich war auch zu jung, ich war da 7 oder 8, ich habe da nicht die Zeitung gelesen, was in Italien passiert ist im Fußball. Das,
ja.
Nee.
Ich glaube auch, dass es ein großes Thema in Italien war,
klar.
Portugal sowieso und jetzt eben auch in Barcelona, denn...
Ganz unverhofft.
Auf einmal stand Luis Figo vor der Tür und Figo war auch sehr beeindruckt vom gesamten Umfeld in Barcelona.
My experience was fantastic. I found out about a completely new training and playing philosophy.
De entrenar, de ver el fútbol, de jugar.
It was my first experience of being outside Portugal. It couldn't have started better. Unfortunately, it only lasted a season. However, as the years have gone by, and with Johan not with us anymore, he continues to be present through his methods. And a lot of current coaches are still using them. That says everything about Johan Cruyff.
Da ist ein ganz anderer, sehr, sehr großer Name gefallen. Johan Cruyff, der Trainer von Barcelona zu dieser Zeit war und sein Dreamteam gebaut hatte. Und mit Luis Figo kam natürlich ein weiterer, damals im 22 Spieler, den er auch noch formen konnte. Und er hat ja auch in dieser Aussage eben den Einfluss von Cruyff, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben, also Football total, alles was nicht bei 3 auf dem Baum war, hat in der Offensive quasi mitgewirkt und wenn man sich auch das Team von damals anschaut, auch dein lieber Freund aus dem Allgäu, Patrick Kluivert,
ja, na klar.
War unter anderem Teil dieses Teams und überhaupt die Holland-Connection. Es war also für Luis Figo, der von Sporting kam, ein richtig großer, großer Schritt, Nur mit diesem Trainer und auch diesem Umfeld, gerade was das Bewusstsein für die Schönheit des Fußballs angeht, war er natürlich irgendwo auch beim richtigen Verein gelandet.
Ja, und zwar durch Zufall. Ne? Also das finde ich ja schon verrückt. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht auf dem Schirm habe, was 1995 bei Juventus so los war. Also wer war da gerade Trainer? Im Zweifel immer Giovanni Trapattoni, wobei der war 95 vielleicht gerade mal bei den Bayern. Aber
er war zweimal bei den Bayern, vielleicht war er da mal dort. Aber ich guck mal nach.
Ja, aber ich finde das so genial, weil wir haben eben schon über Zufälle geredet und was wäre, wenn er in Parma gelandet wäre. Ich meine, der ist dann jetzt bei Barcelona gelandet und auch wenn Johann Cruyff vielleicht nicht lange sein Trainer war, das ist ja prägend. Wir haben in unserer Johann Cruyff-Legendenfolge ja mit Erik Meyer drüber geredet und er hat ja auch gesagt, dass jeder, der irgendwie mal mit Johann Cruyff zusammengearbeitet hat, dass der selbst nach 8 Minuten schon mehr gelernt hat, als wenn er mit anderen Leuten ein Jahr zusammenarbeiten würde. Und das finde ich gerade für einen Offensivspieler, wie Johann Cruyff ja selber einer war, ja, total genial. Wenn du eben am Anfang deiner Karriere mit so jemandem zusammenarbeiten kannst, das ist ein Glücksfall für ihn.
Es gab nur einen Namen, einen Spieler, der ihn vielleicht noch ein bisschen mehr geprägt hat in Barcelona. Und das war ein gewisser Pep Guardiola. Der war natürlich als Galionsfigur des Vereins, als langjähriger Kapitän, als Spielgestalter, als Gehirn von Barcelona jemand, der sich auch um die neuen Spieler gekümmert hat und er hatte eine besondere Verbindung zu Luis Figo und half ihm auch anfangs, sich erstmal im Team zu integrieren, aber sich eben auch mit dieser schon sehr speziellen Kultur auch in Katalonien irgendwo auch zu identifizieren. Und das wird später im Verlauf der Folge, wird das ein ganz wesentlicher Faktor, denn wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich zwischen Barcelona und Real ist nicht nur eine sportliche, sondern vor allem eine politische Rivalität gibt, aber dazu später mehr.
Die beiden darf ich kurz reingrätschen? Ja. Ich habe nämlich nachgeschaut, weil Olli es gerade gefragt hat. Also Trapattoni war der Trainer zuvor, aber nur bis 94, du hast ja gerade nach 95 gefragt, das war Marcello Lippi, na klar. Und jetzt habe ich gerade die Trainer gesehen, nach Lippi kam Carlo Ancelotti, dann kam wieder Marcello Lippi und dann kam Fabio Capello.
Also das war Juve. Das ist jetzt natürlich echt frech von mir und ich weiß, ey, ihr könnt mich gerne hassen dafür, gerade Mario Rica mit dem tollen Italien-Podcast Serie Amore. Raus, ne? Grüße. Aber gefühlt gibt es immer dieselben 6 Trainer. Also das ist ja wirklich,
ist aber wirklich so.
Die Mannschaft damals war wirklich
Allegri und Conte.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe es nur das Mittelfeld mal angeschaut, wenn er da hingewechselt wäre, also Didier Deschamps hat da gespielt, der war 27 zu dem Zeitpunkt, nicht etwa 37 oder so. Ja, und Antonio Conte mit 26 Jahren hat da auch mitgespielt. Paulo Sosa hat
er ist dann zu Dortmund gewechselt.
Ja, es war wirklich verrückt und vorne drin natürlich mit Del Piero, Gianluca Vialli. Das war schon eine gute Mannschaft, wenn er da hingegangen wäre. Tiro Ferrara hat da hinten noch gespielt.
Das wären geile Mannschaften gewesen, in denen er auch gespielt hätte, egal ob Parma oder Juve. Aber mit Barca, wir haben es gesagt, der Cruyff-Einfluss, der war wahrscheinlich nochmal wichtiger.
Ja, sorry, dass es kurz um Italien ging, wo er dann zu dem Zeitpunkt nie gelandet ist. Aber jetzt ab nach Spanien.
Dank Pep war es für Figo eine sehr schnelle Erfolgsgeschichte in Barcelona. Die beiden haben bei Trainingslagern, bei Auswärtsfahrten immer in einem Zimmer gepennt und sich wahrscheinlich auch viel über den Fußball ausgetauscht. Figo wurde sehr schnell zum Leistungsträger, auch zum Publikumsliebling. Und was ihn ausgezeichnet hat, er war in den schwierigen Phasen des Spiels, war er immer präsent. Er hat immer den Ball gefordert. Er hat immer versucht, den Abschluss zu wählen. Er wollte Entscheidungen auch teilweise herbeiführen. Er war natürlich ein unfassbarer Dribbler und war jetzt gar nicht, wenn man das jetzt auch mal mit CR7 vergleicht, jetzt gar nicht so der athletische Weltsuperstar, sondern er war jemand, der einfach die Dinge hat sehr einfach aussehen lassen. Er ist wirklich an Gegenspielern immer mit diesen 3-4 Übersteigern am Stück vorbei, hat sich auf Bierdeckelgröße einfach krass bewegt und hat irgendwo jede Ballannahme, jede Situation, wo er den Ball am Fuß hatte, einfach zu einem besonderen Momentum gemacht. Und das ist schon etwas, was natürlich auch für seine Aura spricht und auch dafür spricht, dass Gegenspieler wie Roberto Carlos zum Beispiel auch in dieser Doku sagen, er hat vor Duellen mit Luis Figo schlecht geschlafen.
Danach auch.
Rumkreisen.
Weil der einfach seine Gegenspieler auseinandergenommen hat.
Finde ich total interessant, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hat Luis Figo ausgezeichnet so als Spieler,
Ich hätte es gar nicht genau sagen können.
Ich finde, zumindest ist es das, woran ich immer denke, dass er wie so ein Gentleman auf dem Platz ausgesehen hat. Der hätte genauso gut einen Anzug anhaben können.
Ganz genau.
Und das Gesicht, der wäre auch nicht dreckig geworden. Weil ich kann mich an keine Grätsche erinnern von Luis Figo und ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber selbst wenn ich über David Beckham nachdenke, fallen mir ein paar Grätschen ein. Mhm. Weil über den sagt man normalerweise, also Beckham, hier die Frisur.
Aber er war
und so
aber
weiter.
Auch nicht dieser Andrea Pirlo, nein. Diese Passmaschine, der mit Genauigkeit die Bälle genau antizipiert hat.
Er war auch nicht so wie das Zidane, der noch nicht. Mehr Dynamik ja, hatte. Genau, so. Aber er war eher Richtung Zidane, finde ich, weil er so eine krasse Technik hatte und der hat natürlich auch einen Übersteiger hingekriegt, der sind alle ins Leere gelaufen und dann ist er vorbei und da war schon eine Dynamik. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihn mir so vorstelle, vielleicht auch durch sein Aussehen und so weiter, wenn der jetzt einen Anzug an hätte, das würde ich dem auch abnehmen.
Seine favorisierte Position war ja rechts außen und was extrem auffällig ist, wenn du dir auch YouTube Highlight-Schnipsel von ihm anschaust, wir haben auch das Intro gehört, ich finde, der hat immer sehr humorlos einfach abgedrückt. Aber dann auch immer so ein Strahl ausgepackt, so ansatzlos. Und wenn du das eben vergleichst, du hast einerseits irgendwie so den filigran wirkenden Fummler, der dir 1000 Knoten in die Beine dribbeln kann und dann aber irgendwo diesen Vorschlaghammer, der alles rausknallt und unfassbar viel Kraft und Präzision in seine Schüsse bekommen hat, dann war das schon ein ganz schönes Gesamtpaket. Mhm. Und das kam bei Barca natürlich extrem gut an. Die Rückennummer 7, die Figo bekommen hatte, war innerhalb kürzester Zeit heilig. Es gab alles an Merch mit Figo drauf. Und man kann sagen, dass die gesamte Stadt, die Region vom Figo-Fieber befallen war. Es war, und das ist eben das Besondere, für einen ausländischen Spieler schon so, dass viele Katalanen gesagt haben, das ist einer von uns. So, der ist
ja, vor allem gerade noch durch die Spanien-Portugal-Connection, die ja wirklich sich nicht immer so gerne haben auf dem Platz.
Aber das passt ja, weil die Katalonier und die Spanier sind sich ja auch nicht so grün. Stimmt. Von daher so nach dem Motto, du bist kein Spanier, wir sind keine Spanier, herzlich willkommen.
Du meinst, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
So.
Ja. In der Saison 98 gewinnt er die spanische Meisterschaft mit Barcelona. Und wir müssen jetzt nicht in den Kader reingehen oder in die einzelnen Teams von damals, weil dann sitzen wir morgen früh noch. Ist es wirklich... Macht großen Spaß. Also,
deswegen machen wir es nicht.
Da reden wir auch von, da reden wir natürlich auch von Ronaldo und von Frank de Boer. Es waren wirklich viele, viele Weltklasse-Spieler an der Seite von Figo. Und er war aber trotzdem in dieser Mannschaft unentbehrlich und er wurde irgendwann zum wichtigsten Spieler. Und als du vorhin sagtest, irgendwo ist Figo einem nicht so. Ja, du hast gesagt, er war dir nicht so, ich weiß nicht, ob du es warst oder Mario, er war nicht so präsent auf dem Platz. Also er war nicht so der, mit dem man auch irgendwie so sofort irgendwie um die Ecke kommt, wenn es darum geht, wer waren jetzt so die ganz, ganz großen Namen im Fußball, dann finde ich das schon in seinem Fall, in so einem Star-Ensemble, dann so herauszustechen, wirklich, ist interessant. Und
bei Barcelona kann ich mich nicht ganz so gut erinnern, weil das natürlich auch noch vor der Zeit war bei Real Madrid. Und bei Real Madrid liegt es einfach nur daran, dass so viele Riesennamen um ihn herum waren. Und in Barcelona, hast du jetzt schon gesagt, auch... Ja, aber die sind nicht bekannt gewesen als die Galaktischen oder sonst irgendwas, sondern das war halt einfach eine gute Mannschaft und da hat er rausgeragt und alles wunderbar, aber ich kann mich an die Real Madrid-Zeit einfach besser erinnern.
Und zu Real Madrid kommen wir zwangsläufig, denn Luis Figo ist im Jahr 2000 zu den Königlichen gewechselt. Das habe ich jetzt in einem Satz gesagt, aber da steckt sehr, sehr viel dahinter. Wir fangen mal mit dem Präsidenten, dem Amtierenden von Real Madrid an, Lorenzo Sanz. Der saß sehr, sehr fest im Sattel, denn er hatte in 3 Jahren zweimal mit den Königlichen die Champions League gewonnen. Es gab aber auf einmal einen neuen Herausforderer, was das Amt des Präsidenten angeht.
Es war klar, dass es nicht lange dauern konnte, bis der um die Ecke kommt jetzt hier.
Bevor wir über Florentino Perez sprechen, den Geschäftsmann, den Bauingenieur, der Mann, der bis heute bei Real Madrid die Fäden in der Hand hat, müssen wir, glaube ich, erstmal dieses Präsidentschaftsamt in Spanien
unbedingt
charakterisieren. Ja. Denn das ist ja eigentlich nach dem spanischen König so mit das Wichtigste im ganzen Land, könnte man schon fast sagen. Es gibt eine Wahl, es gibt die VereinsmitgliederInnen, die stimmberechtigt sind, aber es gibt auch einen großen Wahlkampf im Vorfeld und mir ist das aus der Bundesliga in der Form nicht bekannt.
Nein.
Als Uli Hoeneß zum Präsidenten wiedergewählt wurde, das war so eine Nummer, aber, da hast du es mal in den Zeitungen gelesen und es war auch wochenlang Thema, aber das hatte andere Gründe bei Hoeneß. Nur in Spanien ist das schon ein sehr, sehr prestigeträchtiges Amt.
Und ich muss zugeben, ich habe das Wort Baulöwe zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Amt des Präsidenten, entweder bei Real oder bei Barcelona, gehört. Dachte ich mal, was ist denn ein Baulöwe? Und dann, ja, das ist einfach ein Bauunternehmer, der einfach sehr viel baut. Und dann natürlich auch alles, ne, linke Tasche, rechte Tasche, schwarze Kassen und so weiter. Und dann eben so einen Verein pampert quasi. Und immer verspricht, ich hole den neuen Superstar. Und damit wird da Wahlkampf gemacht. Das ist, ich finde das total beeindruckend, bin aber auch sehr, sehr froh, dass wir das in Deutschland nicht haben.
Also das ist natürlich eigentlich ein Thema für sich, aber ich finde es super, dass wir jetzt darüber sprechen, deswegen muss ich jetzt einfach ein bisschen was sagen auch, weil er hat das natürlich auch wirklich durchgezogen, gell? Der hat gesagt, ja, wenn ihr mich wählt, dann hole ich den und dann hole ich den und so weiter. Haben die den gewählt und dann hat der halt wirklich alle geholt, gell? Das ist ja nicht nur ja, mit Zidane und Figo, dann kam der Beckham, dann kam der Ronaldo und so. Und dann haben die auf einmal den Makelele verkauft. Das war der Einzige, der den Laden zusammengehalten hat, aber ja, der hat keine Trikots verkauft. Ja. Dann war der Makelele plötzlich bei Chelsea dann, oder? Dann war der da. Dann auf einmal Chelsea super, weil Makelele toller Sechser war. Real hat auf einmal ja ab und zu schon noch was Großes gewonnen, aber nicht so deutlich, wie sie es eigentlich hätten tun müssen, weil Perez gesagt hat, der verkauft uns keine Trikots, das geht nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Beckham-Doku gesehen habt, da spricht er ja. Und dann schaut er ja, weil du gerade Baulöwe gesagt hast, mit dem Beckham raus aus dem Fenster. Und dann sieht man vier Hochhäuser, wahrscheinlich seine. Und dann sagt er, hier, schau, das ist der Figo, das ist der Zidane.
Ja, Wahnsinn.
Das ist der Ronaldo und das bist du, David.
Und das Witzige ist, Figo war der Erste, der
gerade. Ja, ja, eben, eben.
Ja, natürlich. Manchmal vergisst man ja, dass Figo vor Zidane noch da war.
Vor Zidane, vor Ronaldo.
Ja. Genau. Und jedes Jahr einer, oder? Das war wirklich so.
Mhm.
Also ich weiß noch, dass der Zidane 75 Millionen ungefähr gekostet hat, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch, dass der Figo vorher kam, war er wahrscheinlich noch nicht ganz so teuer, weil Zidane war ja dann der teuerste der Welt, das weiß ich noch. Und der Figo war aber schon da. Und dann hatten sie einen fürs Zentrum, Zidane, mit der Nummer 5 übrigens. Das ist auch eine super Geschichte, dass Zidane die 5 hatte, so wie Bellingham ja jetzt.
Ja.
Und dann später haben sie noch den Beckham dazugeholt. Und dann war der Figo und der Beckham da und du hast gerade vorhin, Hans, schon gesagt, ja, der hat rechts außen gespielt. Ja. Und dann kam der Beckham, komischerweise noch ein rechts außen, aber egal, der hat dann plötzlich irgendwie...
Es hat gepasst.
Die Einnahmen verdreifacht, deswegen war es schon okay, wenn sie zwei rechts außen haben, aber das war so eine wilde Mannschaft.
Das Wahlprogramm von Perez war auch relativ schlicht, denn er sagte, er will Real Madrid. Perez von Geburt an Vereinsmitglied, sein Vater hat ihn da sofort angemeldet. Er wollte diesen Club wieder zu dem Strahlclub in Europa machen, auf der Welt. Real Madrid hatte immer den Ruf des prestigeträchtigsten Fußballvereins, des bekanntesten Fußballvereins.
Weißes Ballett, 50er, 60er, wissen wir ja, mit Di Stefano, Puskas und so weiter.
Die FIFA hatte auch, glaube ich, Real Madrid mal zum Jahrhundertclub ausgezeichnet und Perez hatte das Gefühl, das ist alles gerade nicht so glanzvoll hier, nicht so galaktisch, sondern er braucht jetzt einfach, also der Club braucht einen neuen Anführer, einen neuen Kopf. Und wie du es eben so schön ausgeführt hast, der bringt dann einfach was mit, nämlich den besten Spieler der Welt. Und das war damals eben Luis Figo. Das Ganze ist quasi jetzt erstmal die Überschrift. Perez sagt, er tritt gegen Sanz an und Perez sagt, ich bringe den Besten mit, wenn ich hier Präsident werde. Auf der Seite von Luis Figo, wenn wir jetzt weiter in diese ganzen Verstrickungen mal eintauchen wollen, gab es Paulo Futre. Das war sein großes Vorbild. Und er war auch Teil dieses ganzen Beraterkreises von Luis Figo. Futre war selbst ein Fußballheld Portugals, Ende der 80er mit Porto, den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Später in Spanien mit Atletico und in Italien mit Milan Titel geholt. Also irgendwo eine bekannte Nummer. Und der war auf einmal der Mittelsmann zwischen Perez und der Seite Figo. Bevor ich das alles zu sehr aufdrösel, schaut euch die Doku an. Ich wiederhole mich.
Weil es wäre ja auch total easy für Herrn Sanz gewesen, zu sagen, ey, ich hole einfach Figo, dann bleibe ich Präsident. Also, ne, also, aber wenn es dann natürlich so ist, dass der Perez irgendwelche Mittelsmänner hat, so nach dem Motto, ey, Figo kommt nur zu Real, wenn Perez Präsident wird, das ist ja genial. Es ist einfach total krass, was da auch wirklich für eine Macht hintersteckt, wenn du dann dieser Präsident werden willst.
Und die Selbstsicherheit von Perez, auf die gehen wir gleich ein, denn das Ganze kam dann allmählich ins Rollen. Also Weiger, der Berater von Figo, hat davon Wind bekommen, dass Perez Figo zu Real holen möchte. Damals war ein großes Fußballturnier unter anderem in den Niederlanden, also Europameisterschaft 2000. Belgien, Niederlande waren die Gastgeber und die portugiesische Nationalmannschaft hatte sich in den Niederlanden vorbereitet. Die Ausstiegsklausel von 60 Millionen war bekannt, so dass die hätten gezahlt werden müssen, wenn Figo von Barcelona zu Real Madrid wechselt. Also hat sich Weiger in den Flieger gesetzt, ist rübergejettet nach Holland, um mit seinem Klienten zu sprechen. Und Figo war erstmal schon pro Barca und hat immer gesagt, er will in diesem Club weiterbleiben. Wir haben ja auch über seine Zeit jetzt gesprochen, hatte mit Guardiola jemanden an seiner Seite, dem er sehr vertraut hat, hatte tolle Trainer, hatte ein tolles Team, er war Publikumsliebling, wahrscheinlich die Nummer 1 am Merchstand und war als Portugiese in Katalonien schon fast ein Volksheld. Warum solltest du da wechseln? Ah, Fußball, ne? Also Geld. Weiger hatte wohl die Info mitbekommen, dass Figo das Vierfache verdienen würde.
Was?
Das ist so eine Summe, die ich aufgeschnappt habe. Das Vierfache in Madrid. Und das Ganze wurde natürlich dann auch für jemanden wie Figo dann auf einmal interessant. Auf der Realseite haben wir den Präsidentschaftskandidaten Florentino Perez. Auf der Seite von Barcelona haben wir den Präsidentschaftskandidaten Joan Gaspar. Der war langjähriger Vizepräsident und hatte sich jetzt gesagt, jetzt will ich auch mal in die erste Reihe und sah sich eben dieser Posse ausgesetzt, damit konfrontiert. Es gab die, wie wir sie aus dem Fußball, aus den Gazetten kennen, übliche Unruhe. Die ersten Gerüchte sind nach außen getragen. Während der Europameisterschaft 2000 ist Figo mit diesen Wechselgerüchten konfrontiert worden. Die üblichen Aussagen sind gefallen. Ich bin jetzt hier bei der Nationalmannschaft, ich will mich dazu nicht äußern. Hintergrund war, dass Gaspar so ein bisschen die Bereitschaft fehlte, mit Figo zu verhandeln, also im Vorfeld. Weil es ist ja das übliche Prozedere, du gehst als Verein auf den Berater zu, Max Bielefeld müsste jetzt hier sitzen, der könnte das glaube ich ganz gut einordnen. Und dann hört sich die Beraterseite an, okay, ihr habt ein Angebot für den Spieler XY, wie viel Geld bietet ihr, okay. Und dann würde ich sagen, und so war es damals wohl auch, dass dann erstmal der Verein, bei dem der Spieler spielt, sich das anhören darf und dann sagst du, was bietet ihr denn, wenn jetzt Real mit, sagen wir jetzt mal, dem Vierfachen um die Ecke kommt. Gaspar hatte wohl zuvor immer wieder auch von Figos Beraterseite, aber auch von Figo selbst immer wieder auch so den Eindruck bekommen, er will immer mehr Geld und hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Die Präsidentschaftswahl stand an, er wollte also nicht großartig sich mit anderen Themen beschäftigen und ich glaube auch, dass ihm die Vorstellungskraft auch gefehlt hat, dass wirklich am Ende Perez sagt, hier sind 60 Millionen. Das war damals einfach die höchste Ablösesumme, die es im internationalen Fußball gab. Also, es gab eine mangelnde Gesprächsbereitschaft auf Seiten von Barcelona. Es gab dann die entsprechende Fehlinterpretation auch von Figo, der dann gesagt hat, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt und ich habe hier vieles erreicht mit Barcelona. Ich bin immer unterstützt worden, aber irgendwo hätte ich jetzt ganz gerne auch am Ende mehr Geld, ja, weil der andere Verein, Real Madrid, eben da mit sehr, sehr viel um die Ecke kommt. Das Turnier ist für Portugal sehr gut verlaufen, darauf werden wir später eingehen, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen. Also im Halbfinale sind sie ausgeschieden, Figo ist in den Urlaub geflogen und das Thema wurde immer heißer. Jetzt können wir weiter einsteigen, wenn euch das interessiert. Wir können auch sagen, wir sprechen jetzt irgendwann mal über seine Zeit in Madrid, weil es gibt jetzt schon noch so ein paar Kleinigkeiten, die interessant sind. Wie ihr wollt, also wir können jetzt...
Also irgendwie muss er ja dort gelandet sein. Also
er ist dann,
du musst das nicht alles ausführen, weil ich glaube, diese ganze Posse, die ist wirklich ewig lang. Aber letztendlich war das ja schon ein Megatransfer und vielleicht bis dahin der größte, den es gab. Also so ist es. Wie lange hat es sich hingezogen? Wann war er da? Und wie,
ja, wir reden,
kurz gesagt,
wir
schnell ging es dann?
Wir reden wirklich von einem heißen Transfersommer, der natürlich irgendwo flankiert war von zwei Präsidentschaftswahlen, einmal in Barcelona. Und einmal in Madrid und wir reden natürlich von einem großen Wahlversprechen. Also am Ende war natürlich Luis Figo irgendwo das Ass im Ärmel von Florentino Perez. Und dadurch, dass es immer wieder dann einerseits das Gerücht sehr heiß gegeben hat, das funktioniert alles, und dann aber auch wieder Dementis von Figo, hat sich das auch für Perez nicht so cool angefühlt. Denn der wusste natürlich, wenn am Ende der Superstar sagt, mach ich nicht, weil dann werde ich mit Schweineköpfen beworfen, dann steht Perez natürlich auch blöd da. Also hatte Perez einen Vorvertrag, Klingeling, da sind wir da wieder, mit dem Berater von Figo unterschrieben, beziehungsweise hat jemand aufgesetzt und da stand auf einmal eine große Summe im Raum, die Figo zahlen müsste, wenn er eben diesen Wechsel nicht antritt. Also so gesehen eine...
Also eine Vertragsstrafe quasi.
Genau.
Okay.
Eine Strafklausel von 30 Millionen Euro.
Oh.
In dem Fall ist, hat er sich vorher wohl gut überlegt, dass
ist
er...
Ist wahrscheinlich normal bei so Vorverträgen, könnte ich mir vorstellen. Weil nicht zuletzt deswegen macht man es ja auch, um so eine Sicherheit zu haben. Und wenn da keine Strafe drin wäre, dann hast du keine Sicherheit. Nur meistens gerät es halt nicht an die Öffentlichkeit, wie hoch diese Vertragsstrafe ist.
Hinzu kommt, dass natürlich sich auch über die Gazetten das Thema auch immer weiter auch verselbstständigt hat. Also da waren die großen Zeitungen natürlich auch im Spiel, die Marca, die Sport, die sich auch auf unterschiedliche Lager geschlagen haben. Es gab Journalisten, die dann auch nach Sardinien gereist sind, um Fotos von Figo zu machen und seiner Familie. Es gab dann auch eben Weiger, seinen Berater, aber eben auch Futre, die dann auch nach Sardinien geflogen sind, um dann auch mit Figo nochmal extra zu sprechen wegen dieser Strafklausel von 30 Millionen. Und es brauchte irgendwo eine Lösung. Das Problem war nur, dass Figo, bevor das ganze Thema mit diesen 30 Millionen irgendwo auch, dann auch dieses ganze Figo-Team auch beschäftigt hatte, hatte er im Sardinienurlaub im Barca-Trikot für das Magazin oder für die Zeitung Sport eben gesagt, er bleibt in Barcelona. Und das hat eben auf der Barca-Seite nochmal sehr, 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 sehr viel befeuert. Wenn du sowas machst, also auch so natürlich auch symbolisch mit deinem Trikot im Urlaub, mit leeren Versprechen.
Was glaubst du?
Versuchst auch ein bisschen Druck rauszunehmen.
War das Absicht?
Er wollte Druck rausnehmen. Er wollte Druck rausnehmen und sicherlich auch so ein bisschen seine Familie schützen. Hatte, und das kaufe ich ihm auch ab, sicherlich auch sein Herz an Barcelona auch ein bisschen verloren. Ich glaube nur, dass am Ende diese 30 Millionen Strafklausel dann doch irgendwo die Ehre so ein bisschen
gekauft hat
und sicherlich auch dann im Nachgang auch einfach die Perspektive auf noch mehr Geld, auf einfach vielleicht auch nochmal mehr Perspektive mit Real Madrid, weil Florentino Perez ihm sicherlich auch gesagt hat, ich baue um dich herum die Galaktischen auf. Also vielleicht sind damals auch in den Verhandlungen, die er dann mit seinem Berater und mit Perez hatte, auch schon die Namen Ronaldo, Zidane und Beckham gefallen.
Da hätte ich gerne das Gesicht von dem Berater gesehen. So, aha, der auch noch, der auch noch, der auch noch, der auch noch. Ja, verrückt.
Ja, und es kann gut sein, dass auch manche dann aus dem Grund gar nicht erst hingehen hätten wollen, weil sie nicht mehr
einer unter
die
vielen
ganz große Nummer gewesen wären, sondern genau, einer unter vielen. Aber für ihn lief es ja gut, er war der Erste, er hatte die Rückennummer 10, deswegen hat Zidane die nicht nehmen können und auch kein anderer. Also, naja.
Ich bin durch diese ganze Transferposte jetzt so ein bisschen rüber geflogen, aber auch der Berater von Figo ist ja sehr viel geflogen, insofern passt das ganz gut. Schaut euch die Doku an, ich wiederhole mich, da kann man sich alles angucken und es ist wirklich toll aufbereitet.
Was ist das denn für eine Doku? Hat die viele Folgen oder ist es ein Film?
Es ist ein ganzer Film und das Schöne an dem Film ist, sie arbeiten ganz viel mit Archivmaterial. Nicht nur von den Fernsehsendern und von den Zeitungen, sondern auch die Familie von Figo, seine Frau und er haben ganz viel gefilmt.
Ach cool.
Und das Geile ist eben, du siehst diese sprechenden Protagonisten in diesen alten Aufnahmen, also den Futre vor allem und Weiger, die ja einfach dann auch in diesem Sommer sehr viel auch getrieben waren, um irgendwo vielleicht auch die eigene Haut oder das eigene Konto zu retten. Und wir nähern uns dem Schweinekopf.
Deswegen bin ich hier.
Nur auch da sollten wir nochmal ganz kurz diese politische Überfrachtung der Persönlichkeit des Spielers Luis Figo erwähnen, beziehungsweise einfach auch nochmal kurz erklären. Denn wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass natürlich Barcelona und Madrid nicht nur sportlich, sondern vor allem politisch eine Rivalität verbindet. Die katalanische Lebens- und Denkweise, also du hast auf der einen Seite den Zentralismus mit Madrid, auf der anderen Seite natürlich irgendwo das Nationalgefüge, beziehungsweise den Nationalismus der Katalanen, die sich natürlich irgendwo ist auch gar nicht so lange her, über ein Referendum ja auch von Spanien abspalten wollten. Das hat historische Hintergründe, also reden wir auch über die Franco-Diktatur.
Ich würde sagen, Real gilt ja jedenfalls für die Barca-Fans und für die Einwohner Barcelonas gilt Madrid und auch Real Madrid als Franco-Stadt, als Franco-Club. Deswegen, da gibt es auch bei YouTube ganz tolle Dokumentationen darüber, dass das wirklich, also das kann man sich heutzutage in Westdeutschland sowieso nicht, höchstens vielleicht noch in der ehemaligen DDR vorstellen, wo es ja mit BFC Dynamo Berlin auch einen Club der Obrigen oder beziehungsweise des Obrigen gab. Das ist schon wirklich krass. Also du entscheidest dich, jedenfalls in den früheren Jahrzehnten, heute glaube ich nicht mehr, du hast dich in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren auch für eine Denke entschieden, wenn du zu dem einen oder eben zu dem anderen Club gegangen bist.
Und entsprechend war der FC Barcelona für Katalonien der Verein, über den du auch deine Gefühle ausgedrückt hast. Und das kam nur entsprechend dann diese symbolische Pilgerstätte für ganz, ganz viele in dieser damaligen Zeit. Und das hat sich über die Jahre natürlich vertieft und dann gerade auch in Geschichten wie der von Luis Figo dann auch wirklich krass ausgedrückt. Denn er selber hat das auch befeuert. Er hat nach den Meisterschaften auf dem Rathausbalkon gestanden mit blau-rot gefärbten Haaren und hat geschrien, lang lebe Barca, lang lebe Katalonien. Und
was man halt so sagt.
Was man so sagt und natürlich sich auch so ein bisschen in diesem politischen Narrativ auch irgendwo angenommen. Dass es eben nur irgendwann so krass auf die Füße fällt, hatte er damals sicherlich auch noch nicht auf dem Schirm. Also der Wechsel kam zustande. Es war die festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro und damit war er der teuerste Transfer der bisherigen Fußballgeschichte. Und jeder hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht es jetzt vonstatten? Also die Präsentation ist dann schon ein finde ich, ganz exemplarisches Bild gewesen, die auch die letzten Wochen dann ganz gut auch so zum Ausdruck gebracht hat. Also du siehst dann eben Di Stefano und du siehst Perez, die natürlich den großen ersten Transfer präsentieren und Luis Figo sagt, er war irgendwie da und irgendwie auch nicht. Weil sich natürlich auch der ganze Weg zu diesem Transfer als sehr schwierig und auch als sehr belastend, vor allem für ihn als Person, aber auch für seine Familie dargestellt hat. Das Ganze sollte natürlich dann noch seinen Höhepunkt finden, denn es war ja klar, dass Luis Figo irgendwann auch wieder zurückkehren würde zum FC Barcelona ins Camp Nou. Das war dann am 21. Oktober 2000 der Fall, also 3 Monate nachdem der Wechsel dann endlich offiziell gemacht wurde und es war ein regelrechter Walk of Shame. Es gibt auch da Bilder von Barca-Fans, die den Bus in den Straßen begleiten, an der roten Ampel absteigen, in diesen Bus reinschauen, immer nur Judas, Judas, Judas rufen, Verräter. Es war ein Spießrutenlauf für Figo und sehr viele seiner damaligen, ehemaligen Spieler, so wie Guardiola, haben natürlich gesagt, okay, wenn das jetzt alles so ist, wie es ist, dann wünschen wir ihm alles Gute. Es gab also wenig Negativstimmen oder verletzende persönliche Stimmen und seine neuen Mitspieler, Fernando Hierro zum Beispiel, haben gesagt, also es war gar keine Option für den, dass er in diesem Spiel geschützt wird. Ich denke jetzt gerade an Mario Götze und den Spielertunnel, in dem man sich warm macht. Sondern Figo war schon jemand, der es dann auch durchgezogen hat. Der hat gesagt, ich bin jetzt am Start und das ist mein neuer Club und die Umstände sind so, wie sie sind. Aber ich bin jetzt...
Finde ich aber ganz gut, muss ich
sagen. Ja, total.
Also wenn du es schon durchziehst, dann musst du eigentlich auch dazu stehen.
Ja, und wir reden wirklich von einem sehr, sehr hohen Sicherheitsaufkommen. Also ich hätte da persönlich schon irgendwie auch Angst um Leib und Leben gehabt. Und damit wir uns hier mal eine Vorstellung abholen können, wie sich das auch so angehört hat, die Rückkehr von Luis Figo ins Camp Nou, ich sag mal so, Ohren zu halten.
Ahí está Figo, pitada de nuevo, aguanta la entrada de Puyol, también la de Sergi, toca en corto para
favor del Real Madrid. Pues se viene la ley de ventaja, muy propicio para el Real Madrid porque Guti tiene el balón.
blöd, wenn du so ein wichtiger Bestandteil der Offensive bist und immer den Ball forderst. Ja. Mario, du kommentierst ja in der Allianz Arena oft für die Sehbehinderten im Stadion.
Ja.
Ich glaube, in so einem Spiel, die Kolleginnen und Kollegen, die da links und rechts neben dir sitzen, die wissen ganz genau, da hättest du gar nicht sagen müssen. Jetzt hat übrigens Luis Figo den Ball.
Weil ja, das hat man gehört.
Das kriegt man ja nur wirklich mit. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Ja.
Was ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, ist, ich will jetzt nicht wie ein Opa klingen oder so, aber gut, dass es noch kein Social Media gab damals, so richtig. Na, wirklich. Das war im Stadion schlimm genug, aber stellt euch mal vor, also das kann man ja auf die heutige Zeit gar nicht runterrechnen eigentlich, weil es wechselt kaum mehr einer von Real zu Barcelona oder andersrum. Und vor allem die ganz, ganz großen Namen tun es nicht so oft. Aber wollte eigentlich sagen, Social Media wäre damals
Killer gewesen.
Puh, also.
Aber auch die Zeitungen und die großen fetten Schlagzeilen hatten auch eine krasse Wirkung. Also selten dämlich natürlich auch von ihm im Sardinienurlaub noch zu sagen, ich bleibe in Barcelona. Nur diese Schlagzeile und dieses Bild vor allem hat natürlich auch die ganzen Barca-Fans fuchsteufelswild gemacht, die sich auch darauf berufen haben. Also der Judas, der Verräter, das sind ja am Ende irgendwo Begriffe, das sind ja Schimpfwörter gegen Figo, die sich daraus zusammensetzen, dass wirklich Leute geglaubt haben, der hat zwar jetzt gerade wie großes Angebot, aber der wird sich am Ende wirklich für uns hier in Katalonien entscheiden.
Mario hat gerade gesagt, ich will jetzt nicht wie ein Opa klingen, ich will jetzt auch nicht wie der letzte Moralist klingen, aber wenn du zu jedem einzelnen Fan hingehst und sagst, übrigens, wenn du jetzt von deiner Firma hier in Barcelona rübergehst zu einer Firma in Madrid und du verdienst das Vierfache im Monat, zeig mir mal da die drei Handvoll, die da wirklich dann noch sagen, ach nee, dann lieber nicht.
Ja.
Ja, das Vierfache kommt mir schon wahnsinnig vor. Ich kann da gar nicht so richtig.
Ich weiß auch nicht, ob der Vertrag in Barcelona sein erster Vertrag war. Muss ja fast sein.
Theoretisch rechnen wir mal in Euro, obwohl es damals ja noch Mark waren eigentlich oder.
Ja, Mark nicht, so, aber ja.
Sagen wir mal, der hat jetzt einfach so 5 Millionen Euro verdient.
Ist besser zu rechnen, ne?
Ja, dann wären das 20 gewesen und 20 hat jetzt
gerade. Geistesgestört. Verdient also, Toni Kroos jetzt gerade.
Ja, eben. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn.
Deswegen war es halt deutlich niedriger dann wohl. Muss ja.
Klar.
Ist nicht vorstellbar, weniger, aber deswegen,
naja, egal.
Deswegen hat es ihn ja dann auch wahrscheinlich, ich nenne es jetzt mal, überzeugt. Weil er ja auch wegen der Erfolge und wegen diesem Portugal-Katalonien-Ding auch wirklich mit, ja, einfach komplett in diesem Verein drin hing. Aber so viel mehr Geld ist dann einfach zu viel, sozusagen, um dann noch zu sagen, nee, aber mein Herz hängt eigentlich an diesem Verein.
So, jetzt stellt euch mal dieses Klingeling-Geräusch vor, wenn du in so einen Laden reinkommst. Denn wir betreten jetzt den Metzger und gehen an die Fleischtheke.
Ich dachte, du meinst das Geräusch, wenn die Kasse klingelt.
Das hätten wir davor 3-4 Mal abspielen können. Denn der Klassiko, den wir gerade eben gehört haben, war sein erster. Es war aber nicht der, sagen wir mal, folgenschwerste. Denn,
sein erster mit Real.
Sein erster mit Real. Und den er übrigens auch mit Real 0-2 verloren hat. Es war also wirklich sehr, sehr nüchternd für ihn dieser Abend. Historisch war eben nicht diese Partie, sondern dann das Aufeinandertreffen von Barcelona und Real Madrid am 23. November 2002. Figo ist immer da reingegangen, wo es wehgetan hat. Er hat sich immer dort eingebracht, wo er gebraucht wurde. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit hat er sich diesem Five-Konzert ausgesetzt und wie ich finde, auch so ein bisschen den Stuntman auch gemimt. Denn das war natürlich auch kein Thema, dass Figo im Camp Nou nicht auch die Ecken tritt. Und an der Eckfahne, sagen wir mal so, da ist jetzt nicht so viel Platz und da stehst du eben auch, bist nicht in Bewegung. Heißt, bist eigentlich ein ganz gutes Zielobjekt für Wurfgeschosse und im Fall Figo einfach für alles, was fliegen kann, beziehungsweise was keinen Platz mehr in der Hosentasche hat oder sonst wo. Jetzt lassen Sie sich die Frage klären, ob ein Schweinekopf in Hosentasche
passt. Nein, ich wollte nichts dazu sagen. Ich war nur gespannt auf die Überleitung jetzt.
Ich gebe euch mal einen Überblick der Gegenstände. Also wir haben Plastikflaschen, wir hatten Glasflaschen, ich glaube da war eine Whiskyflasche dabei. Wir hatten faules Obst, Münzen, Feuerzeuge, ich glaube auch ein Messer ist geflogen, habe ich irgendwo aufgegriffen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil da fliegt auch sehr viel. Und du siehst im Hintergrund eben Ordner, die auch wutentbrannte Barca-Fans zurückhalten müssen. Also wirklich englische Verhältnisse, sehr, sehr nah dran am Spielfeldrand. Und Figo geht an die Eckfahne und tritt eine Ecke. So, wo ich mir auch denke, Ja, und ich glaube auch, dass sie sich auch dadurch nochmal halt anspornen lassen, die Ecke dann auch direkt aufs Tor auch zu zielen. Also das hat wahrscheinlich auch nochmal die Gemüter weiter erhitzt. Und dann sind sogar auch Handys geflogen. Ich frage mich, wer damals auf die Idee kam, das war ja noch teuer.
Prepaid.
Ja, aber das muss ja, und dann das wegzuwerfen, also...
Und eben ein...
Oder an der Schnur werfen und dann wieder zurückziehen. Ja,
vielleicht war auch wer dran, der mit ihm sprechen wollte.
Und eben auch der Schweinekopf. Figo selbst hat ihn nicht gesehen. Er hat das danach ganz salopp eingeordnet. Wenn ich das Schwein gesehen hätte, hätte ich ein Stück davon gegessen.
Ja, das weiß ich nicht, bei dem Schweinekopf, du, ob er da reingebissen hätte.
Du siehst den Schweinekopf auf den Videos. Er wird dann so umkreist. Aber es ist jetzt auch kein riesiger Schweinekopf. Es ist jetzt nicht so, dass du, also jetzt vergleich mit einem Wildschwein, also wirklich so einen richtigen...
Es geht eher in Richtung Ferkel.
Ja, geht eher in Richtung Ferkel, genau. Aber es sieht auch jetzt gar nicht so unappetitlich aus. Also,
ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir die Folge Ferkelei im Camp Nou nennen, aber erzähl, red erstmal weiter.
Ja, Ferkelei im Camp Nou, das klingt doch gut. Also das Ferkel ist eben sicherlich die bekannteste oder der bekannteste Gegenstand, der eben Richtung Eckfahne geflogen ist. Das Ganze ist dann eskaliert und der Schiedsrichter musste dann zwischenzeitlich auch die Partie unterbrechen für eine Viertelstunde. Bis es dann weiterging, am Ende war es eine torlose Nummer. Also es gab noch nicht mal irgendwie dann spektakuläre Tore und ich habe einen Artikel gelesen, der dann gesagt hat, ja, ich glaube, der einzige Leckerbissen war dann wirklich das Schwein. Ne?
Ja, Schwein gehabt und sowas, ja, ja, das kommt häufig vor, aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das Spiel damals live gesehen, ich wusste nicht mehr, wie es ausging, aber ans Schwein kann ich mich noch erinnern. Also ja, das war wirklich so eine Sache, die passiert nur einmal im Leben, gut, auch beim Fußballschauen. Ja. Aber es ist ein Sportfoto, das halt auch immer noch bekannt ist und das man immer noch, an das man sofort denkt, wenn man an Luis Figo denkt und Real Madrid und Barcelona. Das
erste, woran ich denke. Bitter, aber irgendwie auch witzig, so im Nachhinein, ja.
Ja, dadurch, dass ihm nichts passiert ist.
Genau.
Ich weiß
nicht,
Hans, die anderen Sachen, die da auf ihn geworfen wurden, haben die ihn getroffen oder ging das gut aus?
Ja, es ging gut aus. Auch da ist er wirklich sehr lässig von der Eckfahne wegspaziert.
Weil, wenn da so viel geworfen wird,
irgendwas trifft ihn.
Also das kann ja nicht sein, dass alle vorbeiwerfen eigentlich. Ja. Bei so vielen verschiedenen Münzen und Feuerzeugen und Bechern. Deswegen frage ich, manchmal stehen da ja dann auch Ordner mit Schirmen,
ja,
um die abzuwehren, aber...
Ich glaube, so eine Flasche Whisky, wenn sie denn geworfen wurde, kann man ja, sich auch dann einstecken.
Ja.
So, oder ein Handy. Ne?
Wenn man einen Schirm aufspannt und es kommt ein Schweinskopf, da hilft auch der Schirm nichts mehr.
Wir merken aber bis hierhin, dass Luis Figo mit Druck gut umgehen konnte, auch mit Wurfgegenständen. Und er das irgendwie als Mensch, aber auch als Fußballer verarbeiten konnte. Und entsprechend ist sein Stern in Madrid immer größer geworden. Hatte in der ersten Saison mit Real die Meisterschaft gewonnen. Im Jahr 2000 ist er dann in seiner Karriere vorläufig gekrönt worden mit dem Ballon d'Or.
Ach, das wusste ich nicht.
2002 gewinnt der Champions League, damals gegen Bayer Leverkusen. Dieses Finale ist so bitter gewesen.
Ja, aus Leverkusener Sicht.
Das war eins der schönsten Tore, die jemals in einem Champions League Finale geschossen wurden.
Das von Lucio meinst du, ne? Nein, aber es war wirklich geil, das stimmt. Ja.
2003 die nächste Meisterschaft. 2001 wurde Figo zum Weltfußballer gewählt. Also er hat wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und seine Bilanz nach 5 Jahren bei den Königlichen war besser als bei Barca. Also er hat vor allem sehr, sehr viele Tore vorbereitet, hatte da auch irgendwann einen Rekord in der spanischen Liga und ja, hat sich als Spieler vielleicht auch aufgrund dieses Wechseltheaters und vielleicht auch, weil es für die damalige Zeit eine Rekordablöse war und weil er auch da sehr privat auch mit reingezogen wurde mit seiner Familie und Reportern, die nach Sardinien fliegen, ist natürlich auch irgendwo diese Figur, Luis Figo, so gesehen dann nicht nur der, also die erste Säule der Galaktischen gewesen, sondern eben auch vielleicht die am meisten polarisierende Fußballergröße in dieser Zeit und wie ich finde auch bis heute. Denn einen solchen Wechselskandal, und das sage ich jetzt mal ganz wertend, hat es auch in der Form, zumindest zwischen den beiden großen Clubs in Spanien und damit auch in Europa, eigentlich nicht gegeben. Weil wenn wir jetzt mal von Aubameyang sprechen oder von Dembélé, die sich weggestreikt haben.
Ja, du hast halt Messi noch, ne? Dieses ganze Theater damals, wo er sich dann da unter Tränen aus Barcelona verabschiedet hat und er dann ja zu PSG ging, aber da hat ja keiner von uns gedacht, oh, jetzt geht er zu Real Madrid. Also das war ja ausgeschlossen, ne? Ja. Nee, sowas in der Form, in der Größenordnung,
nicht. Zum Glück, denn Mario hat recht, das noch verbunden mit Social Media kann so ein Spieler halt auch komplett kaputt machen.
Wir wollen jetzt seine Zeit bei Inter Mailand, die auch sehr, sehr erfolgreich war.
Ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, muss ich dir mal ganz kurz zugeben.
Gar nicht jetzt hier verkürzt darstellen, nur es gibt ja noch den Nationalspieler Luis Figo und da sind einfach auch sau viele geile Tore auch dabei und auch geile Geschichten dabei. Deshalb ist dann 2005 zu Inter ablösefrei gewechselt mit 32 Jahren und hat mit Inter die Serie A dominiert. Und wurde viermal hintereinander italienischer Meister.
Ach, siehst du? Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und warte mal, wann haben die Bayern gegen Inter im Finale gespielt? 2009 oder 2010?
2010.
Da war er also schon wieder weg.
2009 hat er seine Karriere beendet.
Ah, okay.
Ein Jahr hätte er noch warten können.
Ja, die haben auch so gewonnen.
Ja, aber ich habe an ihn gedacht.
Ach so. Sei doch nicht so trotzig, Mario, Mensch. Also, gut, aber sprechen wir doch über den Nationalspieler Luis Figo. Mein erster Aha-Effekt, was natürlich irgendwo auf der Hand liegt, wenn ich mit dem U17 Figo anfange und dem dann späteren Weltmeister mit der U20, dass er 1996 bei der Europameisterschaft in England auch schon dabei war.
Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber klar, wenn er 95 gewechselt ist als 22-jähriger aufstrebender Typ, dann wird er ein Jahr später, ja klar.
Wie weit ist Portugal da gekommen?
Das ist jetzt spannend. Also man kann vielleicht vorne einordnend sagen, es hat ja zu keinem Titel gereicht, obwohl er so eine erfolgreiche Vereinskarriere hatte. Er war ganz oft sehr nah dran. Das wollen wir jetzt einmal kurz besprechen. 96 in England war eben die goldene Generation. Irgendwo so ein bisschen, also die Überraschungsmannschaft, also von der man im Vorfeld natürlich viel oder der man viel zugetraut hatte. Und Portugal wollte in diesem Turnier sich eigentlich auch so in den Kreis der großen Fußballnationen schießen und ist aber dann letztlich an einer genialen Aktion gescheitert, nämlich der Tscheche Karel Poborský.
War das der Lupfer?
Und sein Lupfer.
Ah, Karel Poborský, die langen Haare und dieser geile Lupfer.
Ja.
Stimmt, das war gegen Portugal?
Im Viertelfinale. Und das ist ein Tor, was ich... Natürlich damals 96, wir haben die Folge hier auch gehabt mit Thomas Helmer und Platzangst in der Kabine, als Helmut Kohl reinkam.
Ja.
Die Tschechen waren ja der Finalgegner, also hatte man ja auch das Turnier von den Tschechen sehr bewusst irgendwie auch als kleines Kind so erlebt. Und dieses Tor fand ich damals schon so surreal und habe es mir jetzt nochmal angeschaut und das ist wirklich so, es hat so ein bisschen was von, lass mal im Park ein bisschen Fußball spielen. Ich habe 3-4 Bier getrunken und eins gerade in der Hand und ihr rennt alle auf mich zu, weil ich habe 5 Jahre Bezirksliga gespielt. Ich kann mit dem Ball Sachen machen, auch wenn ich einen angetrunken habe, die ihr alle nicht könnt. Und so sieht dieses Tor aus. Das ist so witzig.
Ja, ich glaube, das hat Karel Poborský noch nie so schön beschrieben gehört. Aber siehst du, das ist interessant, weil das Tor habe ich auch schon 100 Mal gesehen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das in der K.O.-Runde war und gegen Portugal war.
Die Sache mit goldenen Generationen ist natürlich, dass jedes Land irgendwann eine hat oder manche Länder mehrere, aber es geht ja rein rechnerisch schon gar nicht, dass alle goldenen Generationen auch irgendwas gewinnen, weil so oft Turniere nicht sind. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, Deutschland hatte die goldene Generation um Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Müller, Klose. 2014 hat wunderbar,
der bei Bayern ist.
Klose war damals nicht bei den Bayern. Aber du kannst auch noch Khedira dazu nehmen, wer dir auch immer einfällt. Keine Ahnung, Hummels war da auch mit dabei, Boateng war bei den Bayern, aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben die 2014 dann was gewonnen. Aber die Engländer hatten auch...
Aber auch nicht übrigens, weil sie das beste Team bei dem Turnier waren.
Gar nicht.
Da ist auch hier
aber ist ja egal, wie. Auf jeden Fall haben sie was gewonnen.
Ja, ja, klar.
Die Engländer hatten auch eine goldene Generation mit Terry, Lampard, Gerrard und so weiter, alle gleichzeitig auf dem Platz.
Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen.
Aber die haben nichts gewonnen. Und die Portugiesen hatten natürlich auch eine goldene Generation und die haben dann 2016 zwar was gewonnen, aber das war nicht mehr die goldene Generation.
Und sie waren bei weitem nicht die beste Mannschaft.
Eben, und deswegen ist das immer so eine Sache. Das ist dann zwar sau viel Talent und man erwartet viel, aber es funktioniert nicht, dass genau diese Generation in jedem Land dann irgendwas gewinnt.
Du hast mir eigentlich schon eine super Rampe gebaut. Ich würde sie jetzt auch super gerne mit Anlauf schon nehmen und 3 Loopings machen und dann da ankommen, wo wir dann über die Engländer sprechen. Vorab müssen wir aber noch über die WM 98 sprechen, denn die hat ohne Portugal stattgefunden. Warum erzähle ich das? Weil bei Figo, und das ist ja, es ist wie so ein roter Faden irgendwie, der sich durch seine Nationalmannschaftskarriere zieht. Es hat immer so knapp nicht gereicht. So, also wir haben jetzt hier Poborski und der Bezirksliga-Lupfer mit 3 Bier in Tuss. Dann haben wir die WM 98, wo in der Qualifikation ein Punkt dann gefehlt hat, um in die Playoffs einzuziehen, um sich dann noch für das Turnier zu qualifizieren. Dann die Euro 2000, die natürlich überschattet war von dem ganzen Wechseltheater. Dennoch hat es Portugal ins Halbfinale geschafft. Darüber sprechen wir gleich. Unvergessen allerdings sein Tor gegen England in der Vorrunde.
Figo's having to operate even more attackingly now. He really hits that one. Oh, that is just sensational from Luis Figo. Seaman just stood and watched it and it flew in. Roberto Coelho is off the bench and applauding. That was a fantastic strike. Allowed to run, Adams didn't close him down. It came almost between Adams' leg and it absolutely rocketed in.
Wir haben im Vorgespräch uns über Figos Tore unterhalten und sagtest du zu mir, es gibt so ein Tor, das habe ich sofort im Kopf und das ist Euro 2000, sein Treffer gegen England.
Das ist auch, muss ich jetzt mal ganz zu meiner Schande gestehen, das ist das einzige Tor, was ich mit Luis Figo verbinde. Ich weiß noch, dieses Ding, da saß ich bei meiner Oma auf dem Sofa und wir haben das Turnier geguckt und wir waren alle für England. Und dann macht er dieses Tor und wir waren erst, also wir wollten uns richtig ärgern, aber das konntest du gar nicht. Der marschiert so, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber so in meiner Erinnerung nimmt er sich so ungefähr am Mittelkreis den Ball, geht so, trabt so mit relativ so raumgreifenden Schritten, so 15, 17 Meter, guckt kurz links, guckt kurz rechts, guckt kurz ins Zentrum, sieht, ah ja, da steht ja David Seaman im Tor und haut einen drauf und der Ball nimmt so eine richtig geile Flugkurve und dann haut er einen und genau wie der Kommentator gerade gesagt hat, Seaman stand da einfach nur und hat hinterher geguckt. Das hat, muss man dazu sagen, David Seaman relativ oft gemacht. Aber bei dem Ding war wirklich keine Chance. Das war so ein geiles Tor. Ich hätte dir jetzt nicht sagen können, ob Gruppenphase oder K.O.-Runde, aber es war wunderschön.
Das meine ich mit dieser Schusstechnik, die so was Ansatzloses hatte. Und klar war da auch viel Platz oder, wie sagt man, viel grüne Wiese. Nur auch diese Entschlossenheit zu sagen, ich bin der Luis Figo. Ich kann das ja. Ich mache das jetzt mal. Klar ist auch David Seaman im Tor, nur das hat ihn schon ausgezeichnet. Also einfach auch aus so relativ aussichtslosen Lagen, Positionen abzudrücken und entsprechend dann YouTube einfach zum Explodieren zu bringen, wie bis heute.
Hast du es noch drauf, das Tor?
Nee, gerade nicht.
Boah, guck dir das gleich, wenn wir gleich fertig sind, schaust dir mal.
Schaust mir ja sogar jetzt an, werden wir noch.
Aber schaut euch, und das ist, finde ich, jetzt gar nicht so in dieser Hall of Fame, was Figo-Tore angeht. Es gibt ein Tor, was er, glaube ich, mit Real Madrid oder im Trikot von Real Madrid Champions League Saison 2002, 2003 gegen Man United erzielt. Da legt sie dann den Ball raus auf ihn und bei Man United müsste Barthez ein Tor sein. Guck dir lieber das Tor an. Und was er dann macht, ist so eine Mischung aus, da sind wir wieder beim Parkspieler Bezirksliga, so eine Mischung aus Flanke und Abschluss und keiner weiß so wirklich, was es ist und das Ding geht so dermaßen.
Oh geil, das gucke ich mir gleich an. Ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. So haben wir jede Mini-Hausaufgabe.
Gut, wir sind noch bei der Euro 2000, also Portugal ist im Flow, im Spiel gegen Deutschland auch in der Vorrunde. Der deutsche Tiefpunkt. Da wurde Luis Figo geschont.
Wie 10 seiner Mitspieler.
Hat ja trotzdem gereicht gegen Erich Ribbeck. muss man kurz einmal bitter nochmal erwähnen. Also am Ende war dann Endstation Halbfinale und das dann auch wieder knapp daneben ist auch vorbei. Ganz, ganz bitter für Figo und für Portugal. Das große Duell im Mittelfeld, Figo gegen Zidane. Nuno Gomes hatte Portugal in Führung gebracht. Henri glich aus. In der Verlängerung verwandelte sie dann 4 Minuten vor dem Elfmeterschießen einen Handelfmeter zum 2:1. Es war das zweite Golden Goal der EM-Geschichte. Und das war natürlich für Portugal ein ganz schöner Tiefschlag. WM 2002 aus nach der Vorrunde. Das ist so eine, wenn du über die Karriere von Figo sprichst, vor allem in der Nationalmannschaft, 20 Jahre. Geiler Fußballer und dann guckst du dir die WM 2002 an und denkst dir, warum denn das jetzt? Also irgendwie, klar, war jetzt Zeitverschiebung und so, ne? Südkorea, Japan, aber dass du da sang- und klanglos nach der vorne Runde wieder nach Hause fliegst.
Wer war da in der Gruppe? Haben wir das gerade irgendwo?
Ja, unter anderem der Gastgeber war in der Gruppe. Also Südkorea.
Okay, die sind natürlich weit gekommen, ne? Die sind ja bis ins Halbfinale gekommen. Also von daher, ja gut, kann mal passieren, wenn da so ein Gastgeber ordentlich mit Bums im Rücken irgendwie kommt. Ja, aber trotzdem bitter, ne? Gerade weil du zwei Jahre vorher so unglücklich ausscheidest mit diesem Handelfmeter damals.
Das erste Spiel bei der WM 2002 gegen die USA verloren, 3-2, das war natürlich ein schlechter Start. Dann haben sie 4-0 gegen Polen gewonnen. Und dann 1-0 im entscheidenden Spiel gegen Südkorea eben verloren. Dummerweise eine rote Karte kassiert in der, was war's?
Luis Figo.
Nee.
Das wäre jetzt.
Nee, ja, die Portugiesen, wenn du das nicht erwähnt hättest.
Auf jeden Fall haben sie zuerst die rote Karte kassiert.
Ich hab kurz überlegt, ob Pepe da schon gespielt
hat. Jisung Park.
Der hat auch mal viel getroffen.
1-0.
Ja, den Gegner, ne?
Ja. Gut, aber es stand ja das große Highlight seiner Karriere noch an. Das Turnier zu Hause. Die Europameisterschaft 2004. Umso blöder, dass die Generalprobe dann so ins Wasser gefallen ist. Portugal trotzdem natürlich der große Favorit. Ein anderer großer portugiesischer Fußballer war ja dann auch Teil vom Team, nämlich Cristiano Ronaldo. Und wir wollen hier mal das Viertelfinale uns rauspicken gegen Mario, die Three Lions gegen England.
Oh, aha.
Und ich hatte dieses Spiel nicht mehr so vor Augen, denn es gab am Ende dieses Spiels ein episches Elfmeterschießen. Aber der große Held am Ende hieß nicht Cristiano Ronaldo und auch nicht Luis Figo.
And Ricardo makes the save. Ricardo makes the save from Darius Vassal. And Portugal know that if they score from their next kick, they've won. And Ricardo, the Portuguese goalkeeper, is going to take the kick that could put his team into the semi-finals. Unbelievable. And he has. Oh, England are out of the European Championship. Beaten 6-5 on a penalty shootout. So, so cruel.
Ja, die goldene Generation der Engländer, Mario, die du vorhin schon mal auch namentlich aufgeführt hast, die hat da ganz schön blöd in die Röhre geschaut.
Vor allem damals war ja noch dieses Elfmeterschießen-Dogma, dieses typische, ja, ja. Ach, die Engländer können das ja nicht, die haben schlechte Torhüter und können das nicht. Ah, einmal mehr unter Beweis gestellt. Darius Vassal, auch einer von diesen typischen Stürmern, wo man dachte, Also die haben so tolle Mittelfeldspieler und dann haben sie da teilweise Mittelstürmer hingestellt oder Angreifer hingestellt, wo du dachtest, wow, okay, das ist jetzt irgendwie, wo spielt denn jetzt Ipswich oder was? Also teilweise, Und ich weiß, liebe Leute, schreibt mir jetzt nicht, er war nicht bei Ipswich, aber ich wollte nur damit zeigen, die Stürmer hatten nicht immer die Qualität, die die Mittelfeldspieler hatten.
So, wir sind jetzt hier im Viertelfinale. Der Torwart sprengt alle Erwartungen, hält den letzten Elfmeter der Engländer, verwandelt seinen eigenen. Portugal ist im eigenen Land im Halbfinale. Es geht gegen die Niederlande. Figo ist der überragende Akteur im Mittelfeld und führt am Ende sein Team in das erste Finale der Geschichte. So, du bist im, also du hast eine bis dahin, klar, also wenn da nicht dieser Wechsel wäre, wirklich eine fantastische Karriere hingelegt, hast im besten Fußballeralter bist Kapitän deiner Nation, hast mit all den großen Namen zusammengespielt, bist, also auf der ganzen Welt wirst du dafür gefeiert, wie du dribbelst, wie du Eckbälle schießt und Gegenständen ausweichen kannst, wie du Eckbälle direkt aufs Tor schießt, wie du das alles, dieses Spiel so leicht aussehen lässt und dann bist du im Finale und spielst gegen Griechenland. Das ist so bitter, wo du doch denkst, du hast irgendwie England und die Niederlande geschlagen und dann verlierst
eigentlich
du.
Eigentlich ist es erstmal nicht bitter, dass man im Finale gegen Griechenland spielt.
Ja, ist erstmal halt
erstmal Jackpot, ist das, ne? Ja, natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn man denkt.
Das, okay, ist so gesehen eine wunderbare Geschichte, weil du auf dem Papier natürlich nochmal mehr, ja, der Favorit, ja, bist.
Nur halt zwei Stunden später war es nicht mehr so wunderbar.
Und dann kommt natürlich ein Spieler von Werder Bremen mit Caricias.
Haben wir das auch noch untergebracht, jawohl.
Naja, aber auch da ist es für Luis Figo irgendwo.
Aber selber ist, schuld, sorry. Jetzt also nur das mal ganz kurz sagen. Wenn du gegen die Mannschaft, ja, die haben sich hinten reingestellt, klar. Aber du bist trotzdem meiner, also du bist doch trotzdem gut genug,
aufgestellt in deiner Mannschaft, um die dann mal zu knacken. Einmal. Ja. Das muss ja nur ein Kopfballtor. Lass dich einmal, das klingt jetzt fies, aber lass dich einmal im Strafraum fallen, vor dem Strafraum fallen. Du hast so gute Standardschützen. Leute, ey.
Es gibt manchmal Spiele, da ist ja alles angerichtet. Es liegt alles da, das Silbertablett und so weiter.
Was heißt Finale da Horm auf Portugiesisch?
Das ist es. Das wollte ich sagen. Das manchmal liegt alles da und das funktioniert trotzdem nicht.
Nur in deiner Erzählung gibt es ja dann im Jahr darauf dann die große Erlösung und den Triumph.
Aber leider war 2005 keine Europameisterschaft.
2006 dafür in Deutschland das Sommermärchen.
Ja.
Und da war natürlich Luis Figo dann schon als als Allstar mit dem Portugiesen und einem Cristiano Ronaldo, der damals schon die gesamte Fußballwelt wirklich in Ekstase versetzt hat. Wieder einer der Geheimfavoriten auf den Titel. Und es ging wieder bis ins Halbfinale.
Und ich weiß nicht, ob du es überspringst, dann sage ich es ganz kurz, aber im Viertelfinale gab es wieder ein Elfmeterschießen gegen England.
Stimmt.
Und da haben die Engländer, die hatten vier Schützen, das weiß ich noch von 2006, und es hat einer getroffen. Das war Owen Hargreaves, der es wahrscheinlich in Deutschland gelernt hat, aber es hat Jamie Carragher verschossen, es hat Steven Gerrard verschossen und es hat Frank Lampard verschossen.
Das ist voll gut, dass du es sagst, weil mit Portugal verbinde ich natürlich immer so die DFB-Turniergeschichte. Oft Spiel und Platz 3, Viertelfinale, Halbfinale, wobei nicht Halbfinale, aber Viertelfinale war es oft. Und eigentlich haben wir uns gegen die Portugiesen nie schwer getan. Und bei den Engländern war es leider immer das verdammte fucking Elfmeterschießen. Wenn dann auch noch der gegnerische Torwart schießt, dann wird's richtig absurd. Wir haben 2006 also wieder Halbfinale und wieder hieß der Gegner Frankreich. Das hatten wir auch schon bei der Euro 2000.
Ich glaube, das Spiel war sogar hier in München, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war das Allianz Arena. Muss ja sein, das andere Halbfinale war ja Deutschland-Italien, das war ja in Dortmund.
Wieder das Duell Zidane gegen Luis Figo, die sich natürlich dann auch im Jahr 2006 dann auch schon aus einer gemeinsamen Zeit bei Real Madrid kannten. Ja, und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Wieder war Zidane eine Spur besser und das ist witzig, auch das haben wir im Vorgespräch, Olli und ich, bevor du gekommen bist, kurz thematisiert. Und dann sagte Olli, ja, Mario sagt ja dann immer, große Spieler entscheiden die großen Spiele. Und
dazu stehe ich mit meinem Namen.
Ja. Zinedine Zidane, der ist einfach dann, wenn man so möchte, gerade weil wir den Vergleich auch ziehen können zu Figo, beide galaktische, er hat dann einfach nochmal so 10-20% mehr draufgelegt.
Und Zidane hat das nächste Spiel dann auch noch entschieden.
Ja.
Nur andersrum.
Ja. Insofern war das die lange Nationalmannschaftskarriere, vor allem auch die lange Turnierkarriere von Luis Figo, hat doch echt einige auf dem Buckel. Und ich wollte sie auch mit euch so detailliert durchgehen, um am Ende eben auch mit euch gemeinsam zu realisieren, dass da nicht so viel gefehlt hat. Und am Ende ist es auch Mannschaftssport, aber das kann man ihm auf jeden Fall nachsagen. Er hat sich reingehangen, aber die Umstände waren jetzt auch nicht immer so glücklich. Ja, was bleibt hängen von Luis Figo? Ich möchte noch einen Einspieler noch bringen. Und zwar hängen bleibt natürlich, dass er für Inter Mailand gespielt hat, aber vor allem sehr prägende Jahre bei Real Madrid und zuvor beim FC Barcelona hatte. Und der wurde mal in einem Interview angesprochen, ob er eine Traumelf zusammensetzen könnte aus seiner Zeit in Barcelona und aus seiner Zeit in Madrid. Und da sind ein paar Namen dabei, mit denen ich jetzt ja so nicht gerechnet hätte.
Well, so I pick Iker Casillas, defensively Hierro, Nadal, Roberto Carlos, Mitchell, Salgado, Zidane, Ronaldo, Raúl, Rivaldo, Guardiola. I don't know how many I say already, but you see that I play with so many top players. It's very difficult. Offensively team always because I play in attack, but it's tough to choose.
Ja, das ist eine gute Weltauswahl, würde ich sagen.
Federer war nicht dabei, aber Nadal. Das kann ich sagen.
Und so hast du den auch wieder untergebracht.
Habe ich, aber das ist wirklich der Onkel von Rafa.
Ja,
ja, er hat bei Barcelona gespielt in der Verteidigung.
Ach, das ist ja ein schöner Fakt.
Ja, der andere Onkel ist Onkel Toni, den jeder kennt, weil er ihn trainiert hat. Und der Bruder von Toni, ist der Real Madrid, der Barcelona-Spieler, Entschuldigung.
Ja. Er steht natürlich selber auch in seiner Traumelf. Aber er hat eben auch mit Ronaldo zusammengespielt, nicht nur in Barcelona, sondern vor allem auch bei Real Madrid, also der Brasilianer Ronaldo.
Natürlich.
Und Ronaldo war kein Kind von Traurigkeit, ist viel unterwegs gewesen und Florentino Perez hat irgendwann mal zu ihm gesagt, Ronaldo, nimm dir doch mal ein Beispiel an deinem Mitspieler Luis Figo. Der ist abends nicht so viel unterwegs und macht Party. Und die Antwort von Ronaldo war, Präsident, wenn ich Figos Frau hätte, würde ich auch nicht ausgehen.
Wenn ich jetzt Figo gewesen wäre, hätte ich ganz besonders auf meine Frau aufgepasst. Aber. Ja.
Das ist doch die Schwedin, glaube ich, die auf allen Plakaten für H&M damals war.
Ja, ist das so?
Ich genau. Glaube. Helen Svendin, das seit 2001 gewusst, verheiratet, hat, glaube ich, und wohlgemerkt auch bis heute noch mit ihr verheiratet. Das ist jetzt in einer Fußballer-Vita auch nicht
ja, schlimm,
unbedingt.
Dass man es sagen muss, aber du hast recht.
Nicht normal, hat, ich glaube, 3 Töchter mit ihr. Und hat
alle
sich,
Bild schön, 100 Pro.
Und hat sich natürlich auch, also würde ich jetzt mal behaupten, kann sich bei seiner Frau sehr bedanken, denn die hat natürlich in dieser Zeit auch sehr, sehr viel mitgemacht, was den Druck von außen angeht, die Reporter, die Fans, die alle Figo irgendwo auch bedrängt haben, mit der Hoffnung, dass er sich zu einem Verein nun bekennt. Ja, Lerneffekte.
Ich hätte gerne ein Parma-Trikot mit Figo hinten drauf.
Mein erster bzw. einziger großer Lerneffekt, dass ich finde es wahnsinnig komisch, der hat unter Johann Cruyff trainiert und hat Pep Guardiola erwähnt als Integrationsfigur, zu dem er auch aufgeschaut hat, und er ist kein Trainer. Das finde ich irgendwie interessant, jemand wie Pep Guardiola an der Seite zu haben und jemand wie Johann Cruyff an der Seitenlinie gehabt zu haben und nicht in den Trainerjob reingepurzelt zu sein, das, und auch jetzt nicht, er ist natürlich hier und da Botschafter, Markenbotschafter, Turnierbotschafter und so weiter, aber ist jetzt auch nicht ständig irgendwo als Fernsehexperte, mir jedenfalls aufgefallen, finde ich sehr interessant.
Und wenn ich mich nicht irre, dann wollte er, glaube ich, sogar mal FIFA-Präsident werden. Also nicht Trainer, aber Funktionär hätte er sich, glaube ich, schon vorstellen können. Aber wie wir alle wissen, ist das nicht geworden. Oder ich glaube, er hat sogar seine Kandidatur zurückgezogen, weil ich glaube, der stand dann doch nie zur Wahl. Nee, aber genau. Hätte das, glaube ich, sonst mal gemacht.
Er hat sich mal dazu geäußert, dass nie so ein wirklicher Reiz da war, als Trainer eine zweite Karriere einzuschlagen. Ich glaube, dass ihn die portugiesische Nationalmannschaft gereizt hätte und dass er da sicherlich auch den einen oder anderen auch als Trainer inspiriert hätte. Also Beispiel Lothar Matthäus, das ist also die Frage, ob man, wenn du so ein großer Spieler warst für dein Land, dann auch als Trainer funktionierst. Aber ich meine, er hat sich gut gehalten, ist sicherlich auch gut aus der ganzen Sache rausgekommen und wer weiß, bei den Portugiesen sind ja große Trainernamen auch immer sehr lange im Sattel gewesen. Fernando Santos ist, glaube ich, immer noch Trainer, oder?
Nee. Der war inzwischen ganz kurz mal Trainer von Polen sogar.
Ja,
aber ist er auch nicht
ganz
mehr.
Kurz. Ja, ja. Ja. Aber er war lange. Du hast recht, er war lange Trainer da, aber dann, genau. Aber
und sonst ist natürlich seit 20 Jahren Cristiano Ronaldo Spielertrainer. Abgesehen davon.
Ja.
Und nochmal 20 Jahre wahrscheinlich.
Eigentlich ist es doch auch Cristiano Ronaldo vollkommen egal, wer unter ihm Trainer ist. Also eigentlich ist es doch vollkommen wurscht. Also, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, mein Lerneffekt ist, dass schon irgendwo diese Doku mich natürlich extrem geflasht hat, weil ganz vieles dabei ist, was ich nicht kannte, was ich aber auch toll einfach erzählt finde und dass sie dann auch inbegriffen von Florentino Perez auch alle Protagonisten aus diesem Sommer 2000 auch vor die Kamera bekommen haben. Und was ich auch nicht so eingeschätzt hätte, dass er auch so als Volksheld in Barcelona gefeiert wurde. Gerade in so einer sehr prominenten Truppe. Und er hat natürlich einen großen Anteil daran, weil er mit seinen Sprüchen und seinen Gesängen auf dem Rathausbalkon auch das ein oder andere Barca-Herz auch verzaubert hat.
Was den Schweinekopf ja noch mehr erklärt, ne? Also
ganz genau.
Dieses Verbitterte, dieses ja einfach Enttäuschte. Weil wenn er nur einer von vielen gewesen wäre, mein Gott, dann ist es halt so, das ist Fußball. Aber wenn du dann so verehrt wirst, vor allem wegen deiner Spielweise, aber auch wegen der Art und Weise, wie du sprichst, wie du feierst, wie du redest, das tut dann doppelt weh.
Eine Anmerkung noch, weil es vielleicht auch wichtig ist für den nächsten Sommer. Roberto Martinez ist Trainer von Portugal.
Ah, sehr gut.
Hans, vielen, vielen Dank für diese Folge. Das war Folge 194, die Karriere von Luís Figo. Luís Figo, einer der größten Portugiesen überhaupt, hat ja mal bei Sporting gespielt. Und wo wir gerade schon über Lissabon reden, schon mal ein kleiner Hinweis auf kommende Woche, dann Folge 195. Es hat nichts mit portugiesischem Fußball zu tun, aber die Stadt Lissabon spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mehr werde ich gar nicht verraten. Es ist ein Thema, ich kann so viel sagen, ich habe schon angefangen, mich vorzubereiten, was im ersten Moment gar nicht so viel hergegeben hat, aber im Laufe der Tage, als ich mich vorbereitet habe, ey, da gehen so viele Fenster auf, das wird euch beiden richtig Spaß machen und euch zu Hause auch. Von daher, Hans, vielen Dank, Mario, vielen Dank.
Danke auch.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich sehr drauf. Jetzt müsst ihr euer Nikolaus essen.
Welches Machen Fenster wir. Dann aufgeht. Schauen wir mal.
Tschüss. Tschüss.
Ciao, ciao.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.